Wir haben eine gute Phase derzeit auf und neben dem Platz. Warum das so ist, besprechen wir in Episode 64 vom German Gunners Podcast. Wie immer an den Mikros mit Felix und
Christian.
Hervorragend, er hat aufgepasst. Das war nicht vorher abgesprochen. Aufmerksam, mental vorbereitet für Episode 64.
Dabei habe ich gerade noch gegähnt.
Ja, und ich spüre die körperliche Erschöpfung vom Sport gerade. Es wird also hin und wieder mal zu leichten Hängern kommen in dieser Episode. Entweder gegähnt oder kurze Auszeiten und gedankliche Sprünge von A nach B. Aber ansonsten versuchen wir natürlich die gewohnte und gelobte Struktur und Einschätzung auch in dieser Episode wieder abzurufen. Was haben wir im Programm für heute?
Volles Programm, umfassender Blick einmal kurz auf unsere zurückliegenden Siege gegen Burnley und Huddersfield. Dann wollen wir blicken auf das Spiel gegen United am kommenden Samstagabend und natürlich ausführlich uns nochmal mit der Situation rund um den Backroom-Staff bei Arsenal beschäftigen. Da haben wir ja zwei qualitativ hochwertige Neuzugänge verzeichnen können, seitdem wir das letzte Mal quasi hier aufgenommen haben. All das wird Thema sein und natürlich schauen wir auch noch kurz auf die leider nicht so erfreuliche Nachricht von einer weiteren Verletzung bzw. Operation bei Santi Cazorla und die Auswirkungen vielleicht auch auf zukünftige Transferplanungen oder seine eigene Spielerkarriere. Also wie ihr seht, eine Menge drin heute, von daher glaube ich, am besten steigen wir direkt ein.
In medias res, wie es so
genau,
schön heißt.
Genau, in medias res. Schauen wir doch einfach mal, um das Bittere gleich vorweg einfach aus dem Weg zu räumen, einfach mal auf Santi Cazorla. Gestern kam die Meldung von ihm persönlich über die sozialen Netzwerke, dass er sich einer weiteren Operation unterziehen muss und das ist das definitive Saison aus, was wir eigentlich ja auch schon vorher ein bisschen vermutet hatten. Ne?
Ja, Karriereende. Also so leid es mir tut, es tut einem ja dann doch in der Seele weh, wenn man weiß, was er für den Verein in den letzten Jahren geleistet hat und
wie er auch abliefern kann.
Genau, und wie eigentlich quasi auch Arsenals Formkurve gestiegen und gefallen ist, immer in Abhängigkeit so ein bisschen von der Leistung von Cazorla. Aber zum einen kann ich mir nicht vorstellen, dass er nach so einer langen Abwesenheit wieder auf das Level kommt, das er vor 2-3 Jahren mal hatte. Zum anderen sind, glaube ich, mittlerweile zu viele Spieler auch da, dass er es ja körperlich auch, glaube ich, nicht mehr schafft, in dem Alter mit anderen Spielern, eben auch mit dem Nachwuchs, den jüngeren Spielern und auch jetzt dem eingespielten Duo im Mittelfeld, dass er da irgendwie noch die Gelegenheit hat, überhaupt wieder reinzustoßen. Kann mir sehr gut vorstellen, oder es wird, glaube ich, noch eine viel, viel schlimmere Version von dem Mikel Arteta-Weg, der ja auch quasi die ganze Zeit verletzt war. Das ist natürlich jetzt besonders tragisch, weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass er überhaupt nicht mehr ein Trikot anhat. Also, dass man ihn nicht nochmal irgendwie so für 2 oder 3 Minuten vielleicht einwechselt. Mal abwarten. Ja, sehr tragisch. Es ist natürlich jetzt auch so, dass man ihn eigentlich nicht mehr vermisst, weil ja er jetzt so lange schon nicht mehr da war. Aber man weiß natürlich, was er letztendlich in seiner guten Phase für den Verein auf dem Platz geleistet hat. Fraglich, ob er das überhaupt nochmal irgendwie wieder abrufen kann. Von daher, ja, für ihn als Mensch quasi, sozusagen als Spieler, tut es einem unheimlich leid, weil ja, vielleicht, ja, mit einer der besten Mittelfeldspieler, den wir hatten. Das Problem war bei Cazorla, dass er halt immer sehr häufig sehr lange verletzt war. Aber
ja, bitter.
Großartiger Spieler, von daher sehr bitter.
Denke ich auch. Also einer meiner Lieblingsmomente ist sicherlich der Freistoß im FA Cup-Finale zum Anschlusstreffer. Glaube ich, unvergessen, diese Aktion. Gut, noch ist die Messe nicht gelesen, aber ich gebe dir recht, es ist natürlich sehr, sehr schwer, mit den vielen Verletzungen wieder in den Rhythmus zu kommen in dem Alter. Vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, bei der momentanen Konstellation im Mittelfeld, wo wir selbst einen Jack Wilshere, der wirklich drückt und auch momentan topfit zu sein scheint, nicht quasi längere Einsatzzeit bieten können, dann ein Cazorla da nochmal reinstoßen kann, wirklich sehr, 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 sehr fraglich. Ich glaube, unter vorgehaltener Hand weiß er es auch selbst. Man muss gucken, ob man ihn vielleicht anderweitig einbinden kann, weil ich glaube, seine Expertise und auch vielleicht seine Verbundenheit mit dem Verein kann vielleicht auch eine ganz andere Rolle für die Zukunft für ihn bieten, um ihn beim Verein zu halten. Da muss man mal schauen, ähnlich wie bei Mertesacker, ob man ihn vielleicht irgendwo in irgendeiner Funktion einbinden kann. Das ist sicherlich Zukunftsmusik, aber aus gegebenem Anlass natürlich hier an der Stelle gleich zu Beginn einmal ganz kurz angerissen.
Mein Lieblings-Casola-Tor, glaube ich, weiß gar nicht, gegen wen es war und wann, aber das war müsste gegen Liverpool gewesen sein, wo er nach einer Flanke erst den Ball an den Pfosten geköpft hat, nachgegangen ist und dann quasi Volley ins Tor getroffen hat. Ich glaube, es war das 2-0 damals gegen Liverpool, wo Ramsey auch dieses geniale Tor gemacht hat. Das müsste im FA Cup gewesen sein, Anfang des Jahres damals. Ja, ist natürlich jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber ich weiß, dass er mal dieses Tor gemacht hat. Ich werde das gleich mal, wenn Christian einen längeren Monolog hält, kurz recherchieren. Das war auf alle Fälle einer meiner Highlights bei Cazorla. FA Cup natürlich auch, ja. Ich werde das gleich mal recherchieren nebenbei. Also ja. Müsste gegen Liverpool gewesen
sein. Kann gut sein. Ich kann es wirklich, ich habe das Tor vor Augen, aber ich kann es momentan nicht zuordnen. Ich habe mir schwirrt auch noch dieses Tor von Cazorla. Ich glaube, es war in West Ham mit diesem exzellenten Distanzschuss ins Eck oben. Ja. Das schwirrt mir auch noch so im Kopf. Also er hat viele richtig super Momente gehabt. Aber was ihn natürlich auch ausgezeichnet hat oder sicherlich auch immer noch auszeichnet, ist hauptsächlich auch diese Taktung im Mittelfeld, dieser Mittelfeldmotor, der er immer war. Er hat das Tempo bestimmt, er hat verlangsamt, er hat beschleunigt. Er hat einfach dieses Bindeglied perfekt dargestellt zwischen Abwehr und Offensive. Für mich eigentlich die herausragenden Qualitäten eines Santi Cazorla und auch mit seiner Körpergröße, diese Wendigkeit, die er dann mitbringt. Wirklich der klassische Spieler aller ich tanze dich auf dem Bierdeckel aus. Also es wäre wirklich sehr schade, wenn wir ihn nicht nochmal in einem Red and White auf dem Feld sehen würden. Aber das wird sicherlich erst das nächste halbe Jahr bzw. die nächste Saison zeigen, ob wir da nochmal hinkommen. Ich weiß auch gerade aus dem Kopf nicht, wie lange er noch Vertrag hat.
Ich glaube, diese Saison nur noch, wenn ich richtig informiert bin.
Das glaube ich auch. Ich meine, man hat ihn da mal ein Jahr weit verlängert. Da muss man schauen.
Das war ja ähnlich wie die Mertesacker-Situation. Man hat ihn um ein Jahr verlängert, weil der Vertrag, glaube ich, letzten Sommer schon ausgelaufen
genau. war. Genau. Also muss man gucken. Ich denke, wenn er noch ein Jahr weiterkriegt, wird er das Angebot sicherlich auch sofort annehmen. Muss man schauen, wie der Verein reagiert. Von der Haltung des Vereins an sich würde ich sagen, dass man ihnen das gegebenenfalls anbietet, wenn die Chance auf eine Genesung da wieder steht. Aber gut, da müssen wir gucken und einfach mal abwarten. Hast du denn jetzt schon rausgefunden, ob das gegen Liverpool war?
Ich gucke gerade bei YouTube, versuche ich nebenbei Santi Cazorla Goal versus Liverpool 1-0 vom 2.11.2013.
Kann das denn passen?
Ja, es müsste schon. Also es war gegen Liverpool, glaube ich. Aber wie gesagt, momentan lädt er hier nicht. So ist das halt. Ne? Dann will man es einmal zeigen und oder nachgucken, ob es das auch wirklich war. Wir werden das gleich noch auflösen. Machen wir erstmal weiter.
Genau, machen wir weiter mit dem Rückblicken auf das Spiel gegen Burnley und das gestrige 5-0 gegen Huddersfield. Beginnen wir, glaube ich, einfach der Chronologie halber mit dem Spiel vom letzten Sonntag bei Burnley. Von der Ausgangssituation ein sehr gefährliches Spiel bei Burnley, derzeit sehr gut in der Saison unterwegs, sogar direkter Tabellennachbar, Konkurrent und unter Sean Dyche eigentlich auch sehr, sehr gut aufgestellt, taktisch diszipliniert und mit engen Räumen. Und dann im Endeffekt im Turf Moor anzutreten, an einem regnerischen Sonntagabend, nicht gerade das Tollste, Nachmittagabend, nicht das Tollste, was man sich so vorstellt. Aber wir haben es im Endeffekt spät, aber dennoch effektiv gemacht.
Erstmal muss ich sagen, dass es natürlich überhaupt nicht geht, dass dieses Spiel nicht gezeigt wird. Es war ungünstig sozusagen, weil man natürlich auch überhaupt nichts mehr oder weniger mitbekommen hat. Ansonsten, ich meine, wer solche Spiele gewinnt, wird Meister, heißt es ja meistens. Dafür ist leider der Punktabstand nach vorne zu groß. Aber ich glaube, es wird nicht einfach, diese Saison sein, in Burnley zu gewinnen. Und dann am besten natürlich so. Also fürs Gefühl ist mir sowas sehr viel lieber, als wenn man das irgendwie 3 oder 4 nur, das ist natürlich auch gut, aber ich meine, im Endeffekt ist das so vollkommen okay. Letztendlich war es ja eigentlich auch verdient, wenngleich wir aber in dem Spiel ein Problem hatten, wirklich auch klare Torchancen zu erspielen. Gut, letztendlich Elfmeter ging in Ordnung, gut verwandelt. Ja, ich glaube, da haben andere Mannschaften auch Probleme und Schwierigkeiten, dieses Jahr in Burnley zu gewinnen. Von daher muss man die 3 Punkte mitnehmen, fragt eh keiner mehr jetzt danach. Außer wir natürlich, was es mit der Leistung letztendlich auf sich hat. Aber das, in solchen Auswärtsspielen zählen aus meiner Sicht erstmal nur 3 Punkte und wie die geholt werden, ist mir letztendlich eigentlich egal.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es gegen Burnley ja eigentlich in der nahe zurückliegenden Historie fast immer in dieser Art und Weise abgelaufen ist. Mit späten Toren, knappen Spielen und insbesondere Toren von Alexis Sanchez. Also es war jetzt nichts Neues, dass das eine harte Nuss wird, die man gegebenenfalls eben auch sehr spät knacken muss. Aber ich finde auch, man muss eben, wenn man beispielsweise auf Manchester City guckt, gestern Abend wieder 96 Minuten, man muss eben dauerhaft dranbleiben und diese Qualität muss man eben jetzt auch entwickeln und die auch
genau, dann... Bei Man City ist das dann immer Class und Qualität,
bei uns ist das immer Glück. Bei uns ist es Glück gut, aber die Berichterstattung ist ja nicht neu, aber man muss eben dann dranbleiben, man muss hinten dicht halten und dann vorne, klar, den Elfmeter dann so eiskalt zu schießen in der Nachspielzeit... Schon nicht verkehrt.
Ich möchte die Santi Cazorla-Sache kurz auflösen, wenn ich darf.
Löse bitte auf.
Wirklich 2. November 2013, 2-0 gegen Liverpool damals zu Hause, eben mit dem Distanzschuss von Ramsey und mit dem Volley von Cazorla und mit dem Sieg gegen Liverpool konnten wir unseren Vorsprung an der Tabellenspitze, Ausrufezeichen, weiter ausbauen. Es gab noch Zeiten, da haben wir die Liga auch mal angeführt gehabt. Ich kann mich daran erinnern, das war die Saison, wo wir an Weihnachten relativ weit oben standen und der Einbruch dann im Januar, Februar kam. Aber das war eines meiner Highlights. Vielleicht können wir das im Endeffekt nochmal verlinken im Podcast-Beitrag, dass man sich das Tor nochmal anguckt. Dann wissen es auch die Jüngeren unter uns nochmal.
Genau. Okay, mit dem Sieg bei Burnley haben wir schon den Schritt vorbei an den Spurs gemacht.
Ja, die haben gerade eine ganz schlechte Phase. Wobei, was heißt ganz schlechte Phase? Letztendlich punkten sie, meine ich. Also das kann ja immer mal vorkommen. Gut, und dann ist man halt relativ schnell wieder auf Platz 7 in der Tabelle. Wenngleich, habe ich eine Zusammenfassung gesehen, ja, die spielen momentan halt, haben halt ein bisschen Pech, muss man mal auch sagen. Oder zumindest fehlt so ein bisschen das Moment, nachdem wir sie 2-0 im Derby geschlagen haben, haben sie jetzt mal eine kleine Delle bekommen.
Ja.
Wird kaum thematisiert, aber...
Natürlich nicht.
Ja.
Natürlich nicht.
So ist es halt.
Den Vorsprung dann konnten wir insofern auch noch ein bisschen ausbauen auf 4 Punkte durch unseren Sieg gestern gegen Huddersfield. Alle 5, würde ich sagen.
Ja, und wenn man zurückblickt auf das, was wir in den ersten Episoden dieser Saison gesagt haben, dass wir über Phasen des Spiels immer noch Momente haben, wo wir den Gegner quasi wieder ins Spiel zurückkommen lassen und es nicht schaffen, aus unserem Ballbesitz quasi Dominanz zu erzeugen, dann kann man zumindest jetzt in der Retrospektive von September bis Ende November sagen, dass diese Phasen mit Ausnahme vielleicht des Spiels bei Man City, aber besondere Umstände immer weniger werden. Also gestern war es so Minute 20 bis 35. Da funktionierte mein Stream aber auch nicht so richtig.
Du hattest trotzdem recht.
Das ja, ist so gewesen. Und aber nochmal so um Minute 50, 55 rum, bevor dann Giroud diese Situation hatte mit dem Pfostentreffer.
Ja, ja.
Da kippte dann das Spiel. Ganz komisch. Man hatte irgendwie den Eindruck, Huddersfield stand eigentlich relativ sicher in der zweiten Halbzeit. Wir hatten jetzt auch nicht so die Mega-Chancen. Und irgendwie kippte es dann mit dem Pfostenschuss von Giroud. Ganz komisch, weiß ich auch gar nicht warum. Und ja, nach dem 2-0 hat man dann auch gemerkt, gut, Huddersfield spielt eine ganz gute Saison eigentlich, aber hat man dann auch gesehen, dass deren Möglichkeiten begrenzt sind, weil man entsprechend schnell und gut kombiniert. Und das haben wir dann ganz gut ausgenutzt.
Ja, es war, also ich gebe dir recht, es waren so zwei Momente, wo man dachte, wir lassen es wieder schleifen. Dann waren auch wieder diese Momente drin, insbesondere wieder bei Chaka, wo man dachte, ach Gott, was
Ja,
macht
gut,
er
also
wieder?
ein bis zwei Fehlpässe, wo man kurz denkt, Moment mal, ist das ein professioneller
Das
Fußballer? Die hat er immer mit drin.
war so irgendwie exemplarisch wieder für dieses leichte, schnelle Abschalten. Und klar, das ist was du dir gegen Huddersfield vielleicht noch erlauben kannst, obwohl da auch, muss man sagen, fairerweise Tschech sehr gut reagiert hat.
Genau, diese eine Situation haben wir aber immer drin pro Spiel.
Ja, Anfang der zweiten Halbzeit. Glaube, es war sogar Mann gegen Mann bei der Situation, wo Tschech dann mit dem Fuß noch pariert. Geht der Ball rein, kann die zweite
Steht's
Halbzeit,
1-1.
ja, aber dann kann die zweite Halbzeit wirklich in eine ganz andere Richtung laufen. Und so hat man relativ schnell dann die Kontrolle wiedergekriegt nach dieser Situation mit Giroud. Und dann ging es ja wirklich, ja. Unter 4 Minuten hattest du, glaube ich,
3 Minuten 58 habe ich, glaube ich, getwittert,
ja,
aber auf Basis der
de, ja, aber es
BBC-Auswertung.
waren definitiv unter 4 Minuten von der Gala von Mesut Özil, 2 Assists, einem Treffer selber erzielt. Kann man mal machen.
Ja, wobei ich fand, also beim dritten Tor, war es das dritte Tor? Das war jetzt gar nicht so besonders. Dieser Pass in die Mitte, gut, der muss halt, das erwarte ich von Özi, dass er von da auch den Pass zu Alexis spielt. Beim dritten Tor muss man den Credit eindeutig an Ramsey geben. Der Pass auf Özi auf die rechte Seite hinaus, besser kann man ihn nicht temperieren und dosieren sozusagen, weil der war perfekt. Und vor allen Dingen war das ja so eine Kopfballsituation und Ramsey kriegt den Ball quasi relativ stark auch auf sich zu, aber spielt halt einen wunderbaren Pass in die Tiefe. Und beim zweiten Tor war das von Özil sehr gut initiiert. Also quasi schon an der Außenlinie quasi diese Bewegung mit dem Hackentrick. Dann den Ball wiederbekommen mit Alexis kombiniert und Handsome Frenchman stand in der Mitte. Und das
Ja.
4-0, ja, gut. Ja, es gab auch schon Situationen, wo Özil auf den Torwart zulief und er den dann angeschossen hat, dass er den dann so cool rüberchippt. Ja, merkt man halt auch, dass er dann ein Spieler ist, der so ein bisschen von seinen Aktionen auch lebt. Und wenn das gut läuft und er dann Selbstvertrauen hat, dann gehen halt auch mal solche Sachen rein.
Definitiv. Du hattest Ramsey gerade schon in der Kombination angesprochen, wie ich finde, kam er jetzt nicht zu kurz in der Berichterstattung, aber meiner Meinung nach auch momentan in wirklich bestechender Form. Auch gestern wieder sehr, sehr stark. Die Situation beim 1-0, klasse vorbereitet auf Lacazette.
Ja, ja,
Ähm,
ja.
und dann gerade das, was du angesprochen hast, aber auch so insgesamt in der Bewegung im Mittelfeld, in seinen Aktionen derzeit auch wirklich bärenstark und wirklich jemand, der auch vorangeht. Das denke ich, sollte man auch ganz klar nochmal hervorheben. Neben natürlich dieser Gala-Vorstellung von Özil, die natürlich einfach aufgrund dieses Zeitmoments irgendwie natürlich in den Vordergrund rückt, ganz klar.
Vanity schrieb mir heute auf Twitter, ein relativ regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, er stimmt erst in den Lobeshymnen ein, wenn es in Spielen passiert, wo es auch wirklich passieren muss.
Okay, hab ich auch vernommen. Definitiv wieder die. Naja, ich sag
Wie
mal.
gesagt, egal was er macht, man kann es einem nicht recht machen.
Genau, dieser typische Argumentationsstrang, ich hatte das auch im Beitrag heute Morgen einmal kurz anklingen lassen, ist natürlich grundsätzlich ein Argument, was sich schwer widerlegen lässt, aber mit Blick auf die letzten Spiele bei Everton gegen die Spurs würde ich das in der momentanen Situation jetzt nicht ganz
Ja, vor allen Dingen,
unterschreiben.
was halt in der Argumentation noch immer vergessen wird, ist halt dann, also wenn man gegen Mannschaften wie Man City, Man United, Chelsea spielen, die wissen ja auch, wie man gegen Özil spielen muss. Die bewachen den dann halt auch gut. Also es ist im Endeffekt ja auch deutlich schwieriger, da sein volles Potenzial zu entfalten. Klar, macht das natürlich oder erwartet man es dann von so einem Weltklasse-Spieler auch, dass er gerade in solchen Spielen dann halt auch mal zwei Vorbereitungen und ein Tor macht zum Beispiel. Aber das ist natürlich
Gut, aber du machst
in solchen Duellen auch viel, viel schwieriger. Ne? Also das macht man. Ich
was
habe
gegen
jetzt
City nicht in 4 Minuten zwei Assists
eben,
ein
genau.
Tor so,
Und ich
ne?
habe jetzt
Aber
gelesen, dass er das erste Mal überhaupt in seiner Premier League-Zeit an drei Toren in einem Spiel beteiligt war. Das zeigt ja auch, wie schwierig das ist sozusagen in der Premier League. Und darf man halt auch nicht vergessen, dass natürlich die Qualität des Gegners in so ganz großen Spielen natürlich immer größer auch ist, und das heißt natürlich auch, dass es für Özil schwieriger ist. Ganz gleich hat er in den letzten malen eigentlich zumindest das, oder das Spiel an sich gerissen, was ja im Endeffekt auch schon reicht. Man muss das ja gar nicht immer in so quantitativen Messungen dann deutlich machen oder irgendwie die ranziehen zu sagen, ja, der hat jetzt keine Vorbereitung gemacht und kein Tor, also war es eine schlechte Leistung. Das ist ja auch sehr einfach in der Argumentation. Gleichzeitig wird dann in solchen Spielen immer gesagt, oh, zwei Vorbereitungen, ein Tor, er ist der Beste oder so. Ich finde, darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen.
Sicherlich ein also gesundes
das,
Mittelmaß.
Genau, ne? Das ist das Problem. Wenn das nicht funktioniert, dann wird sofort wieder in Grund und Boden getreten quasi, egal gegen wen. Wenn es dann mal gut läuft, dann sei ja, Magic und allem drum und dran.
Ja.
Ich meine, es war auch nur Huddersfield
gestern. Man lebt eben in Extremen, ne?
Ja.
Insbesondere in der medialen Berichterstattung in der Premier League. Völlig klar. Und Özil ist da natürlich ein Spieler, der dort immer sehr im Fokus steht, keine Frage. Was ich auch noch ganz kurz ansprechen wollte, ist Alexis Sanchez. Gegen Burnley und auch jetzt gegen Huddersfield eigentlich nicht so viele Aktionen gehabt, aber das Tor macht damit da mit der Chance, wo er es bekommt. Ne? Muss man fairerweise sagen. Ich meine,
ja,
war schon kein schlechter Dropkick.
Ne? Gegen Huddersfield war nicht gut. Also
Nein.
war eine seiner schlechtesten, glaube ich.
Ne? Aber ich meine,
verzeihbar.
Verzeihbar insofern, wenn er dann natürlich für Situationen dasteht, wo er dann den Treffer auch macht. Den Abschluss zu dem 4-0, muss ich sagen, ist natürlich Weltklasse. Ne? Den so zu nehmen und dann auch Dropkicks so abzuziehen, fand ich schon nicht verkehrt. Ja, wir haben leider natürlich auch, das muss man auch sagen, eine Verletzung zu beklagen. Alexander Lacazette ausgewechselt in der Halbzeit und laut Arsene Wenger und der ersten Nachricht, die ich heute Morgen lesen durfte, ja, von dir, fällt aus für
Spiel gegen United. Ja, du bist ja schon wieder ins Bett gegangen. Ich habe mir die Pressekonferenz noch angeguckt
ja, als Vorbereitung.
Aber hätte man auch heute machen können.
Gedacht, lässt du mal und...
Ja, also das hatte man ja schon gesehen, dass er zumindest so leicht angeschlagen war, aber gut. Ich meine, scheint jetzt nichts Gravierenderes zu sein. Wir haben genug Alternativen, von daher würde ich das jetzt erstmal so nicht als dramatisch bezeichnen. Ja, kommt vor. Ich meine, ja, passiert. Ich finde, es scheint ja irgendwie eine Sache von ein, zwei Spielen wahrscheinlich zu werden. Also mit Glück ist er gegen Southampton am 10. Dezember schon wieder dabei. Das ist jetzt gerade ausgerechnet vor dem Kracherspiel gegen Man United, das ist ein bisschen unglücklich.
Auf jeden Fall.
Wir sprechen ja gleich auch nochmal drüber, aber die Story, die ich am Wochenende schon sehe, ist Welbeck schießt United ab.
Ja, das müssen wir definitiv jetzt gleich ausführlich besprechen, wie wir gegen United antreten, insbesondere jetzt vor dem Hintergrund, dass Lacazette ausfallen wird. Wie stellen wir uns da auf? Das machen wir mit elf Mann. Das machen wir nach einer kleinen Pause und dann beschäftigen wir uns mit den parkenden Bussen aus Manchester.
Weiter geht's in Episode 64 vom German Gunners Podcast. Bevor wir gegen Ende nochmal auf die Veränderung bei Arsenal hinter den Kulissen blicken, jetzt erstmal ausführlicher Blick auf das Premier League Wochenende. Spieltag 15 steht an und unsere Partie am Samstagabend 18:30 gegen Manchester United. Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, Lacazette fällt aus für dieses Spiel. Das heißt, wir müssen ein wenig die Offensivreihe umstrukturieren und jetzt haben wir quasi zwei Optionen, die ich sehe, Giroud oder Welbeck.
Ja, definitiv.
Oder
Iwobi
und Alexis vorne. Aber das ist eine Option, die wir gar nicht besprechen wollen, weil wir sie hoffentlich nicht sehen werden.
Genau, also ich denke, wir sollten uns beschränken auf die Variante Welbeck oder Giroud.
Giroud wäre der Schönheitsfaktor natürlich. Bei Welbeck würde natürlich viel dafür sprechen, weil die Story ist quasi dann schon gedruckt. Ne? Also Doppelpack gegen Man United, gegen seinen alten Verein.
Ja, ähnlich wie den Treffer damals im FA Cup in Old Trafford. Ne?
Ja,
das war, die Frage ist einfach nur, wie gehen wir da ran auf Grundlage der taktischen oder zu erwartenden Ausrichtung von United? Geht man davon aus, dass die, sag ich mal, übliche, bekannte Taktik von Mourinho, like Park the Bus, kommt? Sprich, sehr defensiv, sehr tief stehend. Dann ist vielleicht der Ausfall von Lacazette, der eher so ein mobilerer Stürmer ist, vielleicht nicht ganz so tragisch, wenn wir ihn dann mit einem Spieler wie Giroud ersetzen, der in seiner Funktion quasi als Fixpunkt vorne, Ballverteiler vielleicht dazu besser als Gegenpart passt. Oder gehen wir eben von dieser United-Mannschaft aus, die vielleicht etwas mehr wagt und sich mehr Räume ergeben, dann mit Welbeck quasi einen Spieler haben, der von der Anlage her und von der Mobilität her Lacazette ähnlich ist, beziehungsweise eben auch sich sehr umtriebig dann in dem Bereich vorne aufhält. Ich denke, von der Weise muss man da rangehen und sich überlegen, wie man aufstellt. Zudem hat Giroud natürlich jetzt durch die zwei Treffer so ein bisschen so Momentum irgendwie auch wieder bekommen. Ist ein ganz schweres Ding. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, auf Giroud gehen. Aber ich könnte mit beiden Varianten, ganz ehrlich gesagt, gut leben.
Ich hoffe auf Welbeck aus drei Gründen, also neben der Storyline, die sich dadurch ergeben würde, aus zwei Gründen. Zum einen, er ist ähnlich wie Lacazette etwas mobilere, schnellere Stürmer. Es könnte also im Endeffekt ähnlich der Spielweise von Lacazette und nicht ganz so zentral wie Giroud vorne, und wir könnten ein wenig mehr unberechenbarer sein, weil Alexis könnte mal in die Zentrale gehen, Welbeck könnte mal auf den Flügel ausweichen, sowohl links als auch rechts, das heißt Özil kann auch mal über links gehen. Ich glaube, es gibt uns etwas mehr Flexibilität im Spiel nach vorne, als wenn wir eben den Tower Giroud vorne hätten, und ich fände es ganz gut, Giroud dann eher von der Bank zu bringen, weil das auch nochmal ein ganz gutes Zeichen ist, auch in Erinnerung an das Auswärtstor damals bei United. Das ist vielleicht nochmal so ein Faktor, der auch eine Rolle spielen kann, wenn man weiß, okay, oh, da kommt jetzt jemand, der eine ganz gute Bilanz gegen uns hat als Einwechselspieler. Wären meine zwei Cents sozusagen, die dafür sprechen, Welbecker aufzustellen.
Ja, nee, kann man definitiv hören. Also das ist, wie gesagt, die Frage, wie man jemanden hätte, glaube ich, erwartet. Und das kann man schwer sagen derzeit, weil man kann natürlich argumentieren mit Stürmern wie Martial, die jetzt häufiger eingesetzt werden, oder auch Lukaku, gehen wir dann mit einer Mannschaft von United um, die vielleicht doch etwas offensiver ausgerichtet ist und dann auch da gefährlich ist und eben nicht diesen klassischen Mourinho-Strategien verfällt. Ja, müssen wir gucken. So oder so ist es definitiv ein 6-Punkte-Spiel. Ähnlich
jedes eigentlich. Jedes Spiel ist ein 6-Punkte-Spiel.
Ja, aber ähnlich eigentlich wie das Spiel gegen die Spurs von der Konstellation vor dem Spiel, die Knappheit an der Tabelle. Wir haben United momentan mit 32 Punkten, wir sitzen mit 28 Punkten, zwei Plätze dahinter. Das heißt, das Aufschließen, ähnlich wie es damals beim Spiel gegen die Spurs war, auf einen Punkt heran, ist auch diesmal wieder möglich beim Heimsieg. Und deshalb auch, sag ich mal, mental eine ähnliche Ausgangssituation wie vor zwei Wochen.
Ja, eigentlich müsste man die Leistung wie gegen die Spurs nur nochmal duplizieren.
Genau, das ist eben genau der Punkt, auf den ich im Endeffekt dann da auch hinaus wollte, weil man muss von der taktischen Ausrichtung natürlich sagen, dass die Spurs einen ganz anderen Ball gespielt haben, mit hohem und frühem Anlaufen. Das erwarte ich bei United jetzt nicht zwingend. Aber entscheidend für den Sieg gegen die Spurs war ja eigentlich dieser Schritt mehr, immer näher dran, immer in den Zweikämpfen früher dran, bissiger, und damit im Endeffekt auch der Sieg im Mittelfeldduell und dadurch die Dominanz und die Wucht nach vorne zu bekommen. Und das wird auch gegen United wieder die entscheidende, der entscheidende Faktor sein, um da im Endeffekt das Spiel in die richtige Richtung pendeln zu lassen.
Ja, also es, wie gesagt, ich finde, man muss das Spiel genauso angehen wie gegen die Spurs, also von dem eigenen Spiel sozusagen, was letztendlich der Gegner macht, ist dann auch eigentlich so ein bisschen sekundär. Wo man aufpassen muss, ist, United ist halt abgewichst, wie es so schön heißt, ne? Also vom Trainer auch entsprechend so eingestellt wahrscheinlich. Haben jetzt auch in den letzten Spielen offensiv sehr erfolgreich gespielt, viele Tore gemacht, mit wenigen Chancen, also sehr effizientes Spiel. Waren aber auch anfällig in der Defensive immer mal wieder. Von daher denke ich schon, dass man United auch beschäftigen sollte. Und das kriegt man entsprechend dadurch hin, dass man genau wie gegen die Spurs halt früh attackiert, nah am Mann ist, möglichst wenig dazu beiträgt, dass irgendwie im Mittelfeld es einen Überhang gibt an Dominanz von United. Ja, und da muss man halt hoffen, dass eben Lukaku, Martial vorne, die auch relativ flexibel spielen, ähnlich so ein bisschen wie wir in der Angriffsposition, also nicht so ganz starr, sehr dynamisch agieren, dass man die halt dann wieder Koscielny, Mustafi, Monreal einigermaßen im Griff hat. Leichter gesagt als getan. Ich denke, United ist nach Man City schon, also auch von der Tabelle natürlich, aber auch schon relativ stabil geworden unter Mourinho in dieser Saison. Also glaube ich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, den ich jetzt bei uns zum Beispiel noch nicht so sehe, den ich auch bei Chelsea noch nicht so richtig feststellen kann. Aber ja, ja, 6-Punkte-Spiel, eminent wichtiges Spiel. Wenn man halt vorne dranbleiben will, muss man halt auch mal die direkten Duelle gewinnen, gerade zu Hause. Von daher muss die Marschrichtung klar sein. Ich kann mir vorstellen, United würde mit einem Punkt auch gut leben können. Von der reinen Ausgangslage würde ich jetzt erstmal sagen, wir bräuchten schon 3, um vorne dran zu bleiben auch. Also mit einem Punkt kann man im Endeffekt immer noch mal gut leben, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Aber von der Ausgangslage könnte ich mir gut vorstellen, dass Mourinho auch erstmal sagt, ah, komm, einen Punkt nehmen wir hier mit und dann wären wir quasi im Soll, was die Punkteausbeute angeht.
Ja, auf jeden Fall. Nur muss United natürlich auch berücksichtigen, dass sie schon 8 Punkte hinten dran sind.
Ja gut, aber ich glaube, keiner wird momentan noch auf Platz 1 schielen. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ob da gut, einer drauf schielt, aber das zu verkaufen im innerstädtischen Duell ist natürlich eine ganz andere
Sache. Ja gut, aber Man City, Man United dann am nächsten Spieltag am 10. Dezember, von daher...
Ja gut, aber wenn du dann, wenn du dann das Spiel gewinnst und dann verkürzt, dann ist es natürlich besser, als wenn du quasi jetzt schon mal Punkte lässt, weil dann kannst du nur zurückstellen auf die 8, die du vorher hattest. Ist eben dann die Frage, also von daher denke ich schon, dass United durchaus darauf auch erpicht ist, die 3 Punkte im Emirates mitzunehmen. Nur wir müssen, wie gesagt, mit der Einstellung wie gegen die Spurs in einem Spitzenspiel, wie man es eigentlich auch erwarten muss, in einem Spitzenspiel, was man zu Hause bestreitet, eben an die Sache rangehen.
Ja, und dann, zumal, also klar, ich meine jetzt am nächsten Spieltag dann Man City, übernächsten Man City, Man United, wir ins Southampton, ist im Endeffekt jetzt auch noch nicht gewonnen, aber wir könnten natürlich auch ranrücken nochmal mit entsprechender guter Ergebnisausbeute, von daher sollte man das auch irgendwie nutzen, klar.
Genau. Was haben wir denn in dem Spieltag noch so zu bieten? Wo müssen wir nochmal vielleicht drauf gucken? Was kann da passieren?
Tja, also im Vergleich zu dem Spieltag um den 10. Dezember rum ist es eher mau. Am 10. Dezember ist ja erst Arsenal, Southampton, dann das Liverpool Derby, dann das Manchester Derby. Deswegen ist das eher so ein Übergangsspieltag, wie ich es immer so schön nenne. Wir sind schon das Highlight, muss man sagen. 18:30 Uhr also gegen Man United. Der Spieltag wird eröffnet mit Chelsea Newcastle am Samstag um 13.30 Uhr. Ja, kann man aber hoffen, auf das Newcastle vielleicht mal in irgendeiner Form da was holt an der Bridge. Würde ich eher nicht sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Muss man aber mal gucken. Newcastle, ja, gefestigt, aber ja, Chelsea im direkten Duell mit uns um Platz 3. Ja, glaube ich nicht. Weiter geht's dann Brighton gegen Liverpool. Interesting, würde ich sagen. Interesting. Vielleicht eine Stolperer bei Liverpool. Wobei die jetzt auch, ja, eigentlich ganz gefestigt waren im Spiel gestern bei Stoke. Gut, muss man gucken. Brighton, Liverpool. Würde man für Liverpool auch sagen, ist eigentlich ein Pflichtsieg. Ansonsten noch Everton. Erstes Heimspiel dann mit Big Sam, glaube ich, auf der Bank.
Ja, die Fallhöhe ist jetzt hoch nach dem Hattrick von Rooney.
Gegen Huddersfield. Kein einfaches Programm für David Wagner und sein Team. Erst bei Arsenal, dann bei Everton. Leicester Burnley, gut, interesting, was Burnley sozusagen macht jetzt, die haben einen wirklich guten Lauf. 16 Uhr noch Stoke Swansea, kann man vernachlässigen. Watford gegen die Spurs. Interesting, interesting. Ja. Platz 7 gegen Platz 8, die Spurs nur noch 3 Punkte vor Watford. Die haben gegen Man United eigentlich ganz ordentlich gespielt, waren nur ein bisschen fahrlässig in der Defensive, sind aber ganz gut zurückgekommen nochmal. So wie die Spurs derzeit drauf sind, würde ich sagen, das ist auch noch nicht gewonnen. Vielleicht ein kleinerer, weiterer Stolperer.
Ja.
Hofft man natürlich
immer. Remis wäre vielleicht drin.
Und dann noch Kellerduell am Samstag um 16 Uhr. West Brom Platz 17 gegen Crystal Palace Platz 20. Und dann Arsenal Man United um 18.30 Uhr.
Ja.
Und Sonntag dann noch Südderby. Bournemouth gegen Southampton. Könnte man auch mal reingucken, weil wir gegen Southampton die Woche darauf spielen. Bournemouth haben wir, glaube ich, erst im Januar wieder. Und Man City gegen West Ham um 17 Uhr. Ja, gut, West Ham auch von allen guten Geistern zurzeit verlassen. Ja. David Moyes, schalalalala. Glaube ich jetzt auch nicht, dass da irgendwie groß es zu einem Ausrutscher von Man City kommt. Die werden also weiter
cruisen.
Invincible momentan noch. Es wird an uns liegen, spätestens das im Heimspiel in der Rückserie
das zu verhindern. Das denke ich auch. Das wäre auch wieder eine perfekte Headline für sämtliche
ja, englische Boulevardpresse. Die werden halt auch nochmal verlieren. So wird es nicht sein.
Genau. Also.
Also Übergangsspieltag. Man sollte sich auf 18.30 Uhr am Samstag beschränken.
Genau. Habt ihr gesehen, DAZN zeigt es diesmal auch nicht nur im Real Life, sondern auch tatsächlich live. Und das ist der Überblick über den kommenden Spieltag. Wie Felix schon sagte, das Highlight sicherlich wir gegen United.
Wird sich zeigen, ob es wirklich ein Highlight für uns wird.
Ich bin
optimistisch.
Das hoffen wir und hoffen, dass wir unsere Form, die wir derzeit haben, weiter ausbauen können. Momentan der 12. Sieg in Folge im Emirates. Und das ist nur noch getoppt durch 13 Siege in Folge, damals aber noch in Highbury. Das heißt, man könnte
den Rekord einstellen,
auch im neuen Stadion dann.
Und hätte dann das nächste Heimspiel gegen Newcastle, wo ich sagen würde, das könnte man auch schaffen für 14. Aber das ist jetzt hätte Fahrradkette.
Genau, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Hauptsache 3 Punkte gegen United, das ist wichtig. Gut, würde ich sagen, machen wir einen Strich unter United und lassen uns mal überraschen, was dabei am Samstagabend rumkommt und beschäftigen uns mit den Sachen, die schon passiert sind und greifbar sind, sprich Veränderungen, Backroom-Staff, Arsenal, was alles in den Hintergrund, im Hintergrund abläuft. Vielleicht mal einen kurzen Einblick für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich glaube zwar nicht, dass es jemanden gibt, der diesen Podcast hört, der es noch nicht mitbekommen hat. Aber wir
trotzdem
haben.
Trotzdem können wir mal serviceorientiert.
Genau, serviceorientiert mal einen ganz kurzen Überblick. Also, wir haben verpflichtet Sven Mislintat von Borussia Dortmund, dortig Chef-Scout und in seiner neuen Funktion jetzt in London auch genau auf den Bereich gesetzt. Wird zu den Gunners stoßen ab diesem Dezember schon, also auch schon vor dem Januar-Transferfenster. Und dann haben wir in den letzten Tagen, ich glaube vorgestern, noch eine weitere Verpflichtung getätigt. Da muss ich mir jetzt einmal kurz den Namen ablesen, weil ich den schwer aussprechen kann. Raul Sanlehi ist vom FC Barcelona zu uns gekommen. Der dortige Vertragstransfer-Manager irgendwie. Also all das, was mit Vertragsverhandlungen, mit Vertragsabschlüssen und Ähnlichem zu tun hat.
Genau, hat er also unter seinen keine Transfers gemacht, das ist nochmal wichtig zu betonen. Er hat wirklich, an Transfers war er nicht beteiligt, sondern er hat quasi Vertragsverhandlungen geführt. Also er sucht nicht aus, mit welcher Spieler gebraucht wird, sondern er kommt
genau
quasi erst ins Geschäft, wenn sozusagen es darum geht,
das dieser zu finalisieren. Spieler ist es. Ja. Genau, also das, was Dick Law bisher weniger gut gemacht hat.
Also der hat ja alles gemacht.
Genau, also das ist im Endeffekt, das ist jemand, den wir von Barcelona loseisen konnten, verantwortlich beispielsweise für Verpflichtungen damals Alexis Sanchez zu Barcelona, Neymar zu Barcelona, um nur ein paar zu nennen, Suarez zu Barcelona. Also all solche Sachen aus der Vergangenheit, die auf sein Kontor gehen. Und wir haben dadurch im Endeffekt einen ganz andere Gestaltung auf einmal im Bereich und da muss man wirklich sagen, Ivan Gazidis hat da durchaus ein bisschen was jetzt in die richtige Richtung bewegen können, des Machtmonopols Wengers.
Naja, es sind jetzt zwei Leute da, die auch vorher, also diese zwei Positionen sind ja auch schon vorher da gewesen, aber sie wurden halt schlecht ausgeführt. Ja. Und jetzt kommen halt zwei Leute, wo man auch sagen würde, die machen das halt professionell und können das. Das andere war ja, wo man immer so ein bisschen hat, ja, es ist so Freizeitbeschäftigung nebenbei.
Ja.
Das sind jetzt eben zwei absolute Experten sozusagen, die auch eben einen wirklich guten Record und Credit haben.
Und
das macht natürlich nochmal mehr aus, als wenn das so zwei nebenbei halt machen, weil sie dem Verein irgendwie nahestehen und hin und wieder einfach mal das so nebenbei tun.
Genau, und das ist vollkommen richtig, zwei absolute Fachmänner auf ihrem Gebiet. Da können wir gleich auch nochmal ganz kurz vielleicht im Einzelnen drauf gehen, wie die Rollen da sich auch gegenseitig ergänzen können, aber was hinzukommt, auch zwei Neuausfüllungen zwar vorhandener Rollen, aber mit Personen, die jetzt nicht ja, dem Lager Wenger, sag ich mal, nach dem Mund reden, weil sie schon ewige Weggefährten sind, ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in dieser Situation zu erwähnen, dass wir da den richtigen Schritt gemacht haben. Wenn wir jetzt natürlich noch einen offiziellen Sportdirektor hätten, wäre eigentlich alles komplett. Aber mit den beiden Verpflichtungen schon mal zwei Sachen, wo man jetzt so spontan, wirklich ehrlich gesagt, also zumindest ich, nicht mitgerechnet habe. Es wurde schon lange
Ja, es, naja,
diskutiert,
gut. Also
aber
letztendlich muss Herr Gazidis irgendwann halt auch mal Taten folgen lassen, weil er erzählt die ganze Zeit immer nur, dass er sozusagen den Verein vorbereiten will für die Zeit nach Wenger und Strukturen umstellen will. Letztendlich ist es natürlich auch so, das muss man ihm dann quasi auch so ein bisschen zugutehalten oder berücksichtigen, dass man solche Leute natürlich auch nicht wie Sand am Meer findet. Und ich finde, bei solchen Positionen, wo es ja auch sehr viel um Vertrauen geht, so um zwischenmenschliches Vertrauen, auch um gute Organisation, um Harmonie im Verein, weil die drei, also Gazidis, Mislintat, Sanlehi, die sind natürlich dann letztendlich auch quasi wie so ein Dreieck, die sprechen viel untereinander, da muss es also auch passen. Deswegen finde ich das gut, wenn man da auch ein bisschen länger quasi
sucht.
sucht und entsprechend länger verhandelt, wobei eben Gazidis ja zumindest mit Sanlehi ja auch gut befreundet sein soll oder zumindest guten Kontakt hat. Und letztendlich muss es ja auch zu den bisherigen Strukturen im Verein passen. Und da wird Wenger sicherlich halt dann auch nochmal ein Wort mitgesprochen haben und sagen, okay, gut, ja, ich arbeite mit den Leuten ja jetzt auch noch zusammen, für maximal 1,5 Jahre noch. Deswegen, ist das letztendlich dann so das letzte Puzzleteil und dann muss das alles irgendwie stimmen. Dann waren das natürlich auch zwei Personen, die Verträge hatten bei Vereinen, die noch länger gelaufen sind. Also man musste die auch entsprechend rauskaufen. Dann muss man eben halt auch den anderen Vereinen die Möglichkeit geben, da das entsprechend zu berücksichtigen und vielleicht auch für Ersatz zu sorgen oder entsprechend eigenen Staff zu rekrutieren. Dann dauert das halt so ein bisschen. Aber ich kann mir schon vorstellen, ohne das jetzt genau zu wissen, dass diese Überlegungen von Gazidis schon länger laufen. Ja,
Mit
und wie
Sicherheit.
gesagt, es gibt diese Leute halt auch wirklich nicht wie Sand am Meer, wenn man halt wirklich Leute haben will, die ein gutes Standing haben und die halt auch einen guten Rekord haben, was glaube ich extrem wichtig ist in dem Bereich, weil das natürlich auch vieles vereinfacht, gerade für Spieleranwerbung, weil die natürlich auch sehen, okay, gut, das sind wirklich Experten, mit denen kann ich zusammenarbeiten, denen kann ich halt auch vertrauen, die machen das ordentlich. Ja,
Ja,
deswegen
ist
dauert das halt ein bisschen, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie relativ schnell passiert, sondern hätte man gedacht, das ist irgendwie so eine Sache, die bis 18, 19 so passiert, weil Wenger dann spätestens weg ist. Aber je eher, desto besser natürlich. Und bei Mislintat hat man, glaube ich, gut kombiniert aus seiner sehr unzufriedenen Rolle. Und wenn man halt das nötige Handgeld dahinlegt, was wir ja haben, ja, perfekt eigentlich.
Finde ich auch. Vor allen Dingen, was mir auch noch so als interessante Komponente quasi in den Kopf gekommen ist, wo du jetzt auch gerade sagtest, das sind Experten, mit denen kann ich gut verhandeln. Insbesondere jetzt in der Causa Alexis und Özil. Glaubst du, dass sich vielleicht ein Blatt nochmal wenden kann mit der neuen Rolle von Zanelli ab Februar, weil wir das ja im Endeffekt so. Ja, nicht nur Berichte bekomme eigentlich, aber auch fest eigentlich auch zu stehen scheint, dass ja Alexis und Özil eigentlich mit dem bisherigen Vertragsverhandlern da eigentlich jetzt zu einem Punkt gekommen waren, wo kein Vor- und Zurück mehr bestand, wo man sich irgendwie ja eigentlich nicht mehr wirklich bewegte. Glaubst du, da kann noch mal Bewegung reinkommen oder ist das Wunschdenken?
Ich glaube, das hat überhaupt gar keinen Einfluss. Also das lag jetzt, glaube ich, nicht an der Person, die da gegenüber saß für den Verein, um die Vertragsverhandlungen zu führen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es wäre jetzt auch unseriös von beiden zu sagen, ah komm, jetzt haben wir jemanden, der ordentlich Vertragsverhandlungen führt, jetzt unterschreiben wir neue Verträge. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, für die spielt die sportliche Perspektive eine Rolle, vielleicht eben auch nochmal ein Vereinswechsel und das entsprechende Geld, das geboten wird und rein an den finanziellen Sachen hing es ja auch nicht. Also der Verein ist ja bis an die Schmerzgrenze gegangen. Warum sollte das jetzt auf einmal anders sein, nur weil da ab Februar jemand sitzt, der gut, meinetwegen Sanchez gut kennt, weil er schon mal die Vertragsverhandlungen geführt hat für Barcelona. Aber also das wäre ja, da müsste man ja Özil und Alexis den Vogel zeigen und sagen, wie bekloppt seid ihr denn, nur weil da jetzt jemand anders sagt, was quasi vom Verein als Gehalt angeboten wird, unterschreibt ihr jetzt. Es sei denn, Und das ist dann was anderes. Die sehen, dass hinter den Kulissen quasi wirklich was passiert und die sind bereit oder die wissen vielleicht mehr hingehen und sagen, Wenger hört nach dieser Saison schon auf. Was ja auch eine Möglichkeit ist, zu sagen, okay, gut, da werden jetzt die Strukturen schon geschaffen. Es ist quasi ein Jahr nach der WM, da gibt es viele Nationalmannschaftsposten, die auch frei werden oder wo man gut anfangen könnte als Nationaltrainer, im Hinblick dann auch auf die Europameisterschaft 2020. Deswegen wäre das auch, dann könnte ich mir sagen, okay, gut, dann verändern sich die Rahmenbedingungen fundamental unter einem neuen Trainer nochmal mit diesen neuen Strukturen. Ja, aber nur, wenn jetzt alles konstant bleibt, dann glaube ich, hat das null Auswirkungen auf die Vertragsverhandlungen.
Ja, aber es ist ja schon mal eine aufgezeigte Option und Perspektive. Was Missintat betrifft, bin ich froh, dass wir ihn verpflichtet haben, vor dem Hintergrund, dass wir einfach wieder besser werden müssen in diesem Erspähen von Spielern, die nicht nur einfach ein Talent sind, sondern schon so weit sind, dass sie relativ zeitnah dich auch im ersten Team verstärken können und dieses Potenzial haben. Die quasi genau in dieser Zwischenphase sind, aber schon mit diesem Schritt über die Schwelle. Eben die Spieler, die du schwer findest. Aber früher haben wir sie immer
Ja,
gefunden.
also Missentat bringt mal bitte einen zweiten Dembélé im Sommer mit. Das
Zum
würde mir schon
Beispiel.
reichen.
Aber das ist ja, das wäre ein klassisches Beispiel. Früher hatten wir einfach diesen Zugriff auf französische Talente. Es gab doch, glaube ich, kein französisches Talent, was nachher im Endeffekt in der französischen Nationalmannschaft absolut top war, was irgendwie nicht über unseren Radar oder über unseren Kader gelaufen ist.
Nasri.
Stimmt, aber das war
Aber der
schon,
war ja da schon ein bisschen
ja.
im Äther quasi. Ja,
Aber
aber haben wir
das,
entdeckt noch
genau,
rechtzeitig.
aber diese Qualität ist uns ja extremst abgegangen in den letzten Jahren. Und die einfach wieder zu haben oder dieses Potenzial, jemand zu haben, der dieses Potenzial erkennt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Besetzung dieser Position. Und auch zudem vielleicht in Zusammenarbeit mit einem weiteren Deutschen, mit Per Mertesacker im Bereich der Jugendarbeit, dass man da auch Überschneidungen hat und sich auch gut austauscht innerhalb der beiden Deutschen dann, die dann da zuständig sind. Also wirklich zwei sehr, sehr, sehr gute Verpflichtungen, die man zwar nicht auf dem Platz sieht, aber nachher wahrscheinlich in Gestalt von Spielern dann sich widerspiegeln auf dem grünen Rasen.
Das wäre das Ziel.
Das wäre das Ziel. Ja, sehr erfreulich. Steht noch irgendwas an, was wir noch besprechen müssen?
Was macht Theo Walcott eigentlich? Gestern schon wieder
Ach,
nicht im Kader.
keine Ahnung, wen juckt's, ja?
Ja, ist das nicht etwas, wo wir sagen, dann könnten wir noch mal ein paar Millionen einnehmen im Januar?
Ja, können wir gerne tun. Bin ich für
Also
und die
braucht
in
man
Virgil van
nicht.
Dijk investieren.
Ja, braucht man eigentlich nicht. Ähnliches bei Jack Wilshere. Würde ich auch sagen.
Ganz gefährliche und ganz, ganz schwere Situation.
Aber ganz ehrlich, also er.
Also er macht's ja
Also
wirklich
klar
gut,
für.
wenn er ins Spiel kommt. Und er hat
Ja,
auch
aber
immer noch
es
diesen.
fehlt noch. Also er wird nicht, wenn alle. Gut, wenn alle fit sind, wird er nicht spielen oder nicht in den wichtigen Spielen. Ganz schwierig. Also Situation ist ja auch, dass er diese Saison noch Vertrag hat. Er wollte im Januar Transferfenster jetzt noch mit Wenger sprechen.
Es
Ich setze
ist.
jetzt hier 2 € und sage, Wilshere und Walcott sehen wir im Januar Abgänge.
Okay, es ist mutig. Bei Worket könnte ich. Ja, ich glaube, bei Wilshere ist einfach die Hemmschwelle höher als bei Worket, das zu tun. Bei Worket ist, glaube ich, einfach nur eine Frage des Angebots und ob Worket selber irgendwie nicht zu so bequem ist, es zu tun. Bei Wilshere weiß ich nicht. Das ist ja immer hinterhergerissen. Verletzungen, Anfälligkeit, ja, trotzdem noch genialer Spieler, noch viel Zeit vor sich. Ach, ich weiß es nicht. Wenn ich will, würde ich Wilshere behalten, aber Walker gerne abstoßen auf jeden Fall. Aber wenn es beide sind und man kriegt dann noch einiges dafür, dann ist es so. Dann muss man das irgendwie akzeptieren und hinnehmen. Aber bei Walker wird es mich definitiv nicht wirklich groß stören.
Walker zu West Brom.
Ja, oder zu Liverpool im Sturmduo mit Oxlade Chamberlain
Ja.
United, ja.
Ja, gut, aber ja, man muss ja auch letztendlich auch ein bisschen gucken. Man braucht ein bisschen Geld für neue Transfers. Da könnte man vielleicht noch was erlösen. Bei Walcott würde ich den würde ich am ehesten abgeben. Bei Wilshere würde ich gerne halten. Ich kann mir aber vorstellen, dass. Na, ganz schwierig. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass beide Parteien dann irgendwie sagen, so wie es jetzt läuft, das ist auch nicht hilfreich im Hinblick auf eine mögliche WM-Teilnahme.
Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, der zu so einem Wechsel führen könnte.
Und Leihgeschäft ist ja auch keine Lösung. Wobei vielleicht sagt man, okay, doch nochmal ein Leihgeschäft, um das zu überbrücken. Aber das ist ja letztendlich dann auch immer nur eine Problemverschiebung.
Ja, vollkommen richtig. Es wird definitiv spannend. Also wir sind ja morgen im Dezember angekommen und dann beginnt ja wieder die heiße Terminphase.
10 Spiele in 4 Wochen.
Ja, die dann im Endeffekt dann in den Januar-Transferfenster mündet. Also es wird und bleibt spannend.
Und ich glaube, wir können alle sehen, alle 10 Spiele, außer das Europa-League-Spiel natürlich, aber alle Ligaspiele sind jetzt, glaube ich, bei DAZN eingetragen. Auch das Midweek-Spiel am Mittwoch gegen bei West Ham am 13. habe ich gesehen. Und Ligapokal ist dann eine Woche später nochmal, sieht gut aus.
Ja, also es kommen viele auf uns zu. Auch wir sind natürlich im Dezember dann wieder mit dem Podcast vermehrt dabei. Haben wir schon einen neuen Termin?
11th of December.
Genau.
Nach dem Southampton-Spiel, vor dem West Ham-Spiel.
Da werden wir euch wieder mit unseren Weisheiten beglücken. Und bis dahin, feel free to comment und schreibt uns an.
Komm, auswendig euch, lernen.
Quasi auswendig. Auf dem.
Er muss es jetzt endlich mal 64 Episoden, dass er es nicht hinkriegt. Verfluch damit.
Ja, ist doch ganz einfach. Ne? Es ist eine E-Mail: germgunners@googlemail.com, Twitter: felix@medispolis, ich@germgunners, Facebook: facebook.com/germgunner oder über die Website direkt über die commons.germgunners.com.
Stark.
Stark, ja.
Stark.
Alles sensationell runtergebetet mal wieder. Und ihr könnt dann gerne Comments schreiben. Ihr könnt auch Fragen schon schreiben, die ihr vielleicht jetzt schon auf der Seele habt für die nächste Ausgabe. Oder einfach sonst eure Meinung loswerden, was euch gerade auf der Seele liegt. Also wir lesen immer alles gerne.
Genau, und wir kümmern uns um Gäste für die letzten Episoden des Jahres 2017 und werden das auch rechtzeitig bekannt geben, falls es Fragen an unsere Gäste gibt.
Genau, so machen wir das.
Dann würde ich mal sagen, ein schönes Wochenende. Hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie das Spiel am Samstagabend ausgeht.
Absolut, sonst ertränkt es einfach in Glühwein.
Wäre eine Möglichkeit, muss man aber auch nicht. Biathlon ist ja wieder am Wochenende.
Ehrlich, grüß das Murmeltier.
Ja, die Saison ist jetzt losgegangen, endlich. Das Gute ist, dadurch, dass Arsenal ja immer relativ spät oder früh jetzt spielt, kollidiert das schon mal nicht. Das ist schon mal ein Vorteil. Deswegen bin ich also gut versorgt, was die Sportversorgung am Wochenende angeht. Deswegen Wintersport ist eine gute Alternative, wenn man keinen Fußball gucken will jetzt im Dezember.
Ja. Wie gesagt, leidet mit mir. Ich kann mir jetzt ständig wieder die Biathlon-Zwischenergebnisse dann anhören.
Ja, also, eben, deswegen. Also manchmal wird es auch so sein, dass ich das Spiel gar nicht sehen kann, weil Biathlon läuft. Nein, Quatsch beiseite.
Jetzt also, aber meine Güte.
Schluss.
Genau, jetzt Schluss, bevor wir noch hier tiefer in den Biathlon-Strudel reinrudeln, wie auch immer.
Ja, jetzt ist eine gute Wintersport-Pointe einfach nicht mitgeladen.
Nee.
Ja. Ja, strudeln, rudeln, hättest du rodeln sagen müssen, wie Abfahrt, Mann, ja. Oh Mann.
Das gut. Waren alle Optionen auf dem Tisch, wir haben es voll verbockt.
Ja.
Macht euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Spiel am Samstagabend.
Bis bald.
Tschüss.